Im 19. Jahrhundert hatten auch schon viele Studenten das Problem, wie sie sich ihr Studium finanzieren sollten. Eine Möglichkeit für Medizinstudenten war, zum Militär zu gehen. In Berlin gab es dafür die berühmte Pépinière, eine militärärztliche Ausbildungsstätte, aus der Ärzte wie Helmholtz und Virchow hervorgegangen sind. An der Pépinière übernahm der Staat die Studiengebühren. Die Studenten wurden kaserniert, studierten aber bis auf wenige militärische Spezialkurse ganz normal an der Universität. Der junge Emil Behring hätte ohne das Militär keine Chance gehabt, Arzt zu werden.
Es war die einzige Möglichkeit für ihn, an ein Studium heranzukommen. Er wurde ja geboren als fünftes von 13 Kindern eines Dorfschullehrers in der Nähe von Danzig in Westpreußen und hatte keine Möglichkeit, natürlich von der elterlichen Seite her ein Studium finanziert zu bekommen. Er hat deshalb studiert mit der Verpflichtung, anschließend nach dem Examen 9 Jahre Militärarzt zu sein und durch das Militär dann versetzt zu werden. Und das hat er ja mindestens 9 Jahre gemacht und darüber hinaus nochmal weitere 7 Jahre, bis er eben Professor geworden ist.
Der Biologe und Virologe Dr. Roloff Johansen hat 33 Jahre lang in den Behring-Werken bzw. ihren Nachfolgefirmen in Marburg gearbeitet und in dieser Zeit ein Interesse an der Geschichte Emil von Behrings entwickelt. 1894 wurde Behring aus der preußischen Armee entlassen. Im Laufe seiner militärischen Laufbahn hatte er es bis zum Stabsarzt gebracht und war zunächst als Forscher an die Universität Bonn abkommandiert worden. Das berichtet Professor Wolfgang Eckhardt. Er leitet das Institut für Medizingeschichte an der Universität Heidelberg.
Das Militär war natürlich an Infektionskrankheiten und der Bekämpfung der Infektionskrankheiten in hohem Maße interessiert, weil zu einer permanenten Rekrutierung für ein stehendes Heer mit großen Soldatenzahlen immer auch eine wirksame Infektionsbekämpfung hinzuzutreten hat und sozusagen vorgehalten werden muss. Von Infektionsbekämpfung konnte aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht die Rede sein. Es war eine Disziplin, die sich zwar rasant, aber doch noch in den Anfangsphasen entwickelte, in den späten 80er Jahren. Und in diese Situation geht Behring hinein, um von Robert Koch zu lernen.
Robert Koch war berühmt geworden, weil er die Erreger des Milzbrands sowie der Tuberkulose entdeckt hatte. In Berlin leitete er das Institut für Infektionskrankheiten, an das der Stabsarzt Emil Behring nun abkommandiert wurde. Hier begegnete Behring unter anderem Paul Ehrlich. Ihre beiden Wege sollten sich noch häufig kreuzen. Paul Ehrlich und Emil Behring sind wohl die berühmtesten Schüler Robert Kochs geworden.
Aber man muss auch sagen, dass beide sich durch ihre theoretischen und experimentellen Forschungen sehr schnell, sehr weit von ihrem Meister entfernt haben. Denn Koch ist eigentlich bei der Entdeckung von Erregern und bei der Postulierung seiner Infektionsregeln stehen geblieben. Er hatte gehofft, er hätte weiter eindringen können in den therapeutischen Bereich. Das ist ihm aber nicht gelungen und das ist eigentlich nur seinen beiden Schülern gelungen. Sodass im Grunde sich hier zwei ganz unterschiedliche Forschungsrichtungen in diesem Berliner Institut treffen. Einmal die alte, wenn man so sagen will, die noch aus der Erregerentdeckungsphase kommt und die von Robert Koch repräsentiert wird. Und dann die neue, die immunchemische und später auch die chemotherapeutische. Denn Erreger zu entdecken war das eine, aber Erreger auch wirksam bekämpfen zu können, war das andere.
In den Kriegen des 19. Jahrhunderts riskierten die Soldaten eher an einer Seuche zu sterben als an einer Verwundung. Der Krimkrieg zum Beispiel war durch Seuchen entschieden worden. So makaber es klingt, Ziel der militärärztlichen Forschung musste es sein, Soldaten vor Infektionskrankheiten zu bewahren, damit sie ihrem eigentlichen Zweck zugeführt werden konnten, dem Krieg führen.
Fürs Militär gab es eine Feldkrankheit, die von besonderer Bedeutung war, allerdings nicht so sehr in Friedenszeiten. Da kam sie gelegentlich vor, das war der Wundstarrkrampf, also die Tetanuserkrankung, die unter Kriegsbedingungen dann allerdings dramatisch Ausmaße annehmen konnte. Und es waren auch im Militär selbstverständlich die akuten Infektionskrankheiten, die man sich zuziehen konnte, wie etwa die Diphtherie.
Der Schrecken, den das Wort Diphtherie einst ausgelöst hat, lässt sich heute kaum noch nachempfinden. Bevor Behring eine Lösung fand, starben 3 von 4 Kranken an der Diphtherie. Vor allem, wenn der Kehlkopf befallen war, waren die Aussichten schlecht. Die Krankheit begann mit Heiserkeit und endete mit Erstickungsanfällen. Ohnmächtig standen die Ärzte an den Betten. Selbst ein Luftröhrenschnitt vermochte die Opfer in der Regel nicht mehr zu retten, erzählt Roloff Johansen.
Diphtherie gab es fast jedes Jahr. Es gibt Zahlen von 60.000 Todesfällen pro Jahr im Kindesalter. 50.000, 60.000, ich habe eine Zahl gelesen, 70.000 Tote pro Jahr. Also das waren wirklich riesige Probleme für die Bevölkerung, die unter den Nägeln brannten und die ihn auch bewegt haben, mit diesem Thema sich zu beschäftigen.
Am Institut von Robert Koch entwickelte Emil Behring eine sogenannte Serumtherapie gegen die Diphtherie. Serum ist der Teil des Blutes, der übrig bleibt, wenn man die Blutzellen abtrennt. Wenn der Körper schon einmal eine Infektionskrankheit durchgemacht hat, dann enthält dieses Blutserum irgendeine Substanz, die das nächste Mal vor dieser Infektionskrankheit schützt. Wenn man dieses Serum überträgt, also mit diesem Serum impft, dann überträgt man auch den Schutz vor dieser Infektionskrankheit. Heute wissen wir, dass es sich bei der geheimnisvollen Substanz um Antikörper handelt.
Diphtherieerkrankung wird hervorgerufen durch Diphtheriebakterien und die Krankheitssymptome werden hervorgerufen durch ein Toxin, durch ein Gift, das diese Bakterien ausscheiden. Das heißt also, eine wirksame Bekämpfung der Bakterien alleine rettet die Kinder nicht, sondern man muss das Toxin neutralisieren. Und das geschieht eben durch die Antikörper, die der Körper im Verlaufe einer Infektion bilden kann oder die Emil von Behring im experimentell infizierten Tier erzeugt hat. Und damit hatte er ein wunderbar spezifisch passendes Gegengift gegen das bakterielle Toxin.
Dasselbe gilt für Tetanus. Auch Tetanus wird von einem Gift ausgelöst, das bestimmte Bakterien ausscheiden. Zusammen mit seinem japanischen Kollegen Shibasaburo Kitasato entwickelte Emil Behring eine Impfung gegen Diphtherie und eine gegen Tetanus. Warum diese Impfungen funktionierten, war ihnen allerdings noch nicht klar.
Wirklich inhaltlich durchdrungen, das heißt also auch theoretisch durchdrungen, ist sie dann erst von Paul Ehrlich worden. Paul Ehrlich hat sozusagen diesem ganzen empirisch nachweisbaren Komplex dann ein solides theoretisches Gerüst gegeben, sodass sich die Arbeiten von Emil von Behring und Paul Ehrlich sehr intensiv ergänzen eigentlich und zur Entwicklung der frühen Immuntherapie führen, später auch bei Ehrlich dann zur Chemotherapie. Unabhängig davon, dass sich die beide Assistenten von Robert Koch nie so besonders gut verstanden haben.
Beide Forscher hätten nie Karriere machen können, wenn nicht im preußischen Kultusministerium jemand an entscheidender Stelle kräftig nachgeholfen hätte. Der Ministerialdirektor Friedrich Althoff war auf Emil Behring aufmerksam geworden, als dieser 1892 einen Vortrag über seine Tetanusforschungen gehalten hatte. Althoff sorgte zunächst dafür, dass Behring eine Professur an der Universität Halle bekam. Doch in Halle fühlte sich Behring nicht wohl. Da gab es noch eine ziemlich heruntergekommene Universität in Marburg, das erst seit kurzem zum preußischen Staatsgebiet gehörte.
Und Althoffs Hineinwirken ist es zum Beispiel zu verdanken gewesen, dass Emil von Behring dann einen Ruf nach Marburg bekommen hat, gegen die Fakultät, gegen den dezidierten Willen der Fakultät. Die wollten ganz jemand anderen haben. Das hat Althoff durchgesetzt und hat diese Position für Behring, der sonst ins Ausland abgewandert wäre, der sich mit Gedanken trug, in russische Dienste zu gehen, für die preußische medizinische Wissenschaft gehalten.
Heute ist die Universität Marburg stolz auf ihren berühmtesten Forscher, den sie zuvor dreimal ausdrücklich abgelehnt hat und der ihr förmlich aufgedrängt werden musste. Trotz dieser unseligen Vorgeschichte fühlte er sich bald in Marburg wohl. 1901 erhielt Emil von Behring, er war im selben Jahr geadelt worden, den Medizinnobelpreis.
Es war der erste Nobelpreis, der überhaupt verliehen wurde, 150.000 Goldmark, was sehr viel Geld war. Und es war damals eine große Ehrung für Emil von Behring, obwohl man sagen muss, der Nobelpreis, wie er heute in seinem Ruf dasteht, war damals noch nicht so begründet. Es war eine ganz neue Ehrung, aber immerhin eine hochdotierte Ehrung. Und man hat, wenn man sich die lokale Presse anguckt, gar nicht so eine große Notiz davon genommen. Es gab kein großes Echo.
Behring galt inzwischen als Retter der Kinder wegen der Diphtherieimpfung und als Retter der Soldaten wegen der Tetanusimpfung. Man wird ihm aber nicht gerecht, wenn man ihn nur als den großen Forscher beschreibt. Als Unternehmer war er genauso wichtig. Friedrich Althoff hatte ihm den Kontakt zu den Farbwerken Höchst in Frankfurt vermittelt, wo bereits die Produktion seines Serums angelaufen war. Das Preisgeld aus dem Nobelpreis investierte Emil von Behring dann zu einem großen Teil in ein eigenes Unternehmen, das als Behring-Werke bekannt geworden ist.
Als Emil von Behring 1904 die Behring-Werke gründete, oder das Behring-Werk, wie es hieß, gründete, da machte man es ihm zur Auflage, außerhalb der Stadt dieses Unternehmen anzusiedeln, weil man Angst hatte vor diesen Infektionskrankheiten, Diphtherie, Tetanus. Und außerhalb der Stadt hieß, Hinkelbachtal außerhalb Marburgs im Vorort Marbach. Und es gab eine Ziegelei, eine Dampfziegelei in diesem engen Tal und diese Ziegelei konnte er kaufen. Und das wurde dann sehr früh schon Hauptsitz des Unternehmens.
Hier wurden Pferde gehalten, denen ständig steigende Mengen von Bakteriengift gespritzt wurde. Das Blutserum dieser Tiere diente dann als Impfstoff gegen Diphtherie oder Tetanus. Allerdings schwankte das Serum noch stark in seiner Qualität. Es kam sogar zu Diphtherieerkrankungen bei Menschen, die eigentlich gegen Diphtherie geimpft gewesen waren. Der Kollege aus Berliner Zeiten, Paul Ehrlich, entwickelte ein Verfahren, um Behrings Impfserum in seiner Qualität zu standardisieren. Emil von Behring war überhaupt nicht begeistert, weil er sich von Ehrlich kontrolliert fühlte. Doch die Firma entwickelte sich prächtig, nachdem sie Impfstoffe von gleichbleibender Qualität liefern konnte. Ein weiterer Nachfrageschub kam durch den Ersten Weltkrieg.
Zu Zeiten des Ersten Weltkriegs, 1914, 1918, gab es 200 Pferde, wie ich gelesen habe. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs waren es 2000. Und diese Pferde wurden nicht nur hier im Hinkelbachtal eingestallt, sondern auch bei den Bauern in der Umgebung. Auch in der Tannenberg-Kaserne wurden Pferde eingestallt.
Die deutsche Kriegsmaschinerie des Ersten Weltkrieges war an keiner anderen Medizinerpersönlichkeit so dramatisch interessiert. Otto von Tscherning, der Chef der Feldsanität, der diese ganzen Forschungen leitete, wie an der Figur von Behrings, der ein ganz entscheidender, nicht kriegsentscheidender, aber doch kriegsdauerentscheidender Faktor geworden ist in der Armee des Kaiserreichs.
Emil von Behring starb kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs im Jahre 1917. In dieser Zeit und während der Weimarer Republik war er ein berühmter Mann, während die Nationalsozialisten zunächst ihre Schwierigkeiten mit seinem Andenken hatten. Das lag an seiner Frau Else von Behring.
Sie stammte aus einer jüdischen Familie. Ihre Mutter war Jüdin. Und die Kinder wurden während des nationalsozialistischen Regimes nicht anerkannt. Und Else hat sich sehr um ihre Kinder gekümmert und hat irgendwann durchgesetzt, dass sie Ehrenarier wurden, also in den Arierstand erhoben wurden, wenn man so will. Und das wurde nicht freiwillig gemacht, sondern nur durch intensive Arbeit der Mutter.
Die Familie Behring hat damals eine schwere Zeit durchgemacht. Einer der Söhne beging sogar Selbstmord. Das Andenken Behrings wurde zunächst verleumdet wegen der, Zitat, Verunreinigung germanischen Bluts durch das Tierblutserum. Als 1940, der 50. Jahrestag der Entdeckung der Serumtherapie, anstand, mutierte Behring dann plötzlich zu einem großen Deutschen und wurde von den Nationalsozialisten mit einer pompösen Feier geehrt. Heute stirbt kaum jemand mehr an Diphtherie. Von Behring geblieben sind außerdem die Behring-Werke bzw. deren Nachfolgeunternehmen in Marburg. Sie sind ein Musterbeispiel geworden für den vielbeschworenen Technologietransfer aus der Universität in die Wirtschaft. Professor Emil von Behring hat etwas gegründet, was man heute auf Neudeutsch Start-up-Company nennen würde, meint Roloff Johansen.
Allerdings mit dem Vorteil, dass er schon wissenschaftliche Ergebnisse und so etwas wie ein Produkt in der Hand hatte. Aber er hat aus den kleinen Anfängen mit 4 Beschäftigten über 100 Jahre, und das ist jetzt genau 100 Jahre her, dass dieses Unternehmen besteht, eine Unternehmensgruppe geschaffen, die mit mehr als 4.000 Mitarbeitern im Jahre 2002 einen Umsatzerlös von 1,2 Milliarden Euro erzielt hat. Die Behring-Werke und die Nachfolgefirmen der Behring-Werke sind die größte Unternehmensgruppe in Marburg, gegründet durch einen Professor an der Universität in Marburg.